Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. In Bayern ist ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Zu Unrecht meinen Naturschützer und wollen dagegen vor Gericht ziehen. Rund ums Ahrtal und in der Eifel wird wieder aufgebaut. Doch welche Lehren sollten aus der Flutkatastrophe vom Juli bei der Bodenversiegelung gezogen werden? Wir blicken außerdem nach Karlsruhe, wo eine sowieso schon fahrradfreundliche Stadt noch fahrradfreundlicher werden will. Wir schauen, wie der Textilhändler C&A Jeans nachhaltiger produzieren möchte, und zwar in Deutschland, und warnen im Verbrauchertipp vor Kohlenmonoxidgiften durch Heizung oder Kaminofen. Ein Raubtier wildert in den bayerischen Bergen, hält ganz Deutschland in Atem und wird am Ende abgeschossen. Die Rede ist von Braunbär Bruno, vom bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber damals auch Problembär genannt. Der im Sommer 2006 Kaninchenställe in Dörfern ausräuberte, Wild- und Weidetiere riss und am Ende von einem Jäger geschossen wurde. Daran erinnert ein wenig die Geschichte von Wolf GW2425M für männlich, der in Bayerns Region Bern für Ängste sorgt und der jetzt zum Abschuss freigegeben wurde, obwohl Wölfe durch das EU-Recht strengstens geschützt sind. Tobias Krone ist unser Bayern-Korrespondent und zugeschaltet. GW2425M steht ja für den genetischen Code des Wolfs und über diese Bezeichnung unterscheiden die Behörden zwischen den einzelnen Tieren. Was macht GW2425M zum Problem Wolf?
Ja, ursprünglich stammt dieses Tier aus Italien, aber mittlerweile ist es unterwegs im Chiemgau und im Berchtesgadener Land, also so in den östlichen bayerischen Alpen und auch so ein bisschen im Voralpenland. Im Spätherbst hat der Wolf mehrere Schafe in Bergen gerissen. Das ist ein kleiner Ort nahe dem Chiemsee. Dort hat ihn dann auch offenbar jemand gefilmt. Es gibt ein prominentes Foto, wie der Wolf nachts durch eine Dorfstraße streift, vor einem Modegeschäft. Dieser Wolf sei wohl ein Einzelgänger, das habe man mittlerweile genetisch rausgefunden. Der letzte Riss eines Tieres sei genetisch bei Markt Schellenberg bestätigt worden. Also das ist so kurz vor Österreich, zwischen Berchtesgaden und Salzburg. Das war kurz vor Weihnachten, also vielleicht ist er inzwischen auch schon weg.
Wie kommt es nun dazu, dass dieser Wolf entnommen werden kann, also abgeschossen werden darf?
Sie sagten es ja schon, eigentlich ist ein Wolf strengstens geschützt in Deutschland. Wer einen Wolf schießt, kann bis zu 5 Jahre in den Knast kommen. Hier aber läuft es jetzt anders. Die Regierung von Oberbayern wird eine Allgemeinverfügung erlassen, heute Nachmittag, in der sie den Wolf zur Entnahme freigibt, da sie tatsächlich befürchtet, dass es zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen kommen wird. Wie man das Tier jetzt jagen will, wer das tun darf und vor allem, wie man GW2425M von anderen Wölfen in der Region unterscheiden will, die ja meistens ziemlich unauffällig dort rumlaufen und eher in den Bergregionen, das ist bis jetzt unklar.
Sie sagten ja, es klingt so, als ob der Wolf schon unterwegs ins Nachbarland sei. Wie reagieren denn jetzt die Einheimischen in der ursprünglich betroffenen Region? Erleichtert? Alles gut?
In der Tat, die Landwirte und der Landrat von Traunstein, Siegfried Weich, die begrüßen diese Ankündigung. Siegfried Weich hat als Vorsitzender des Verbands der Forstberechtigten diesen Antrag auch selbst gestellt, das auch groß verkündet. Allgemein ist die in der Region dominierende CSU für den Abschuss. An prominenter Stelle Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber, die auch aus dem Berchtesgadener Land selber stammt.
Ja, okay. Aber die Umweltschutzorganisationen, die Naturschützer haben schon gesagt, sie klagen dagegen. Haben die Aussicht auf Erfolg? Wie begründen die Klage?
Ja, also mehrere Umweltschutzorganisationen stellen diese Entscheidung in Frage. Zum Beispiel der Landesbund für Vogelschutz, der sagt zum Beispiel, also bis jetzt sei der Wolf einmal in Kontakt mit einem Menschen gekommen und der sei dann sofort geflüchtet. Also genau das, was Wölfe als Fluchttiere immer machen würden. Außerdem betont man auch, die gerissenen Weidetiere hätten keinen richtigen Schutzzaun gehabt. Also man habe sozusagen die eigentlichen Maßnahmen noch gar nicht ausgeschöpft, um diese Tiere vor einem Wolfsangriff zu schützen. Der Wolf gefährde nicht die öffentliche Sicherheit, das sagt der Bund Naturschutz. Und der erwägt jetzt eben gegen diese Entscheidung zu klagen, denn er glaubt, es ist übertrieben, diesen Wolf jetzt gleich abzuschießen.
Kurze Nachfrage, das heißt also, die Betroffenen hatten die Fördermaßnahmen des bayerischen Staates nicht in Anspruch genommen für den Schutz?
Offenbar nicht, so wie es jetzt von Naturschutzseite aus betont wird.
Ein Wolf ist in Bayern zum Abschuss freigegeben worden. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Grohne über Für und Wider. Vor der Flutkatastrophe im Ahrtal kannten nur wenige die ländliche Gemeinde Grafschaft in der Ahreifel. 11.000 Einwohner verteilen sich im Norden von Rheinland-Pfalz auf ein paar Dörfer nahe der Autobahn 61 mit dem Meckenheimer Kreuz. Seit dem Ahrhochwasser ist der sogenannte Innovationspark Rheinland mit dem neuen Haribo-Werk zumindest den 100.000 Freiwilligen als Sammelpunkt für die Helfer bekannt. Das Ahrtal zeichnet sich durch seine Enge aus. Aber die Grafschaft auf der Höhe boomt, will Gewerbegebiete erweitern und neue bauen, außerdem Einkaufszentren und Wohngebiete. Doch all das ist umstritten, denn auch die Grafschaft hat ein Hochwasserproblem. Anke Petermann berichtet.
Die Felder am Hang liegen brach. Als Ackerbaufläche hatte sie bislang die Familie Münch gepachtet. Sie betreibt hier ihren Bärenhof, zu dem auch Gewächshäuser gehören. Peter Münch deutet auf das Ackerland, das jetzt Bauland werden soll.
Hier vorne standen Erdbeeren, da sieht man noch die Überreste. Chicorée, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Weizen, Zuckerrüben.
Für die Rübenkrautfabrik im nordrhein-westfälischen Meckenheim, das unten im Tal liegt. Ein geschlossener Regionalkreislauf, lacht Peter Münch. Aber es klingt ein bisschen bitter, denn das Pachtland wurde verkauft. Um 9 Hektar wird hier das angrenzende Gewerbegebiet erweitert. Das Grafschafterunternehmen Frutania kann auf seinen Flächen im Innovationspark Rheinland nicht weiter expandieren. Auf dem Gilsdorfer Acker bekommt es nun mehr Platz fürs Waschen und Verpacken von einheimischem und importiertem Obst. Damit, so kritisiert Obstbauer Peter Münch, wird gutes Ackerland zubetoniert und Boden, der anders als die dünnen Schichten unten im Ahrtal sehr gut Wasser speichert.
Wir haben hier eine 5 Meter dicke Lössschicht und darunter kommt Ton, sodass das Wasser sich quasi auf dem Ton staut und die restlichen 5 Meter Lösslehm für die gute Wasserversorgung auch in trockenen Jahren verfügbar sind. Ne?
Verfügbar waren, besser gesagt. Denn die Erweiterung des Gewerbegebiets ist beschlossene Sache. Bürgermeister Achim Juchem freut sich, dass hier ein einheimisches Unternehmen expandiert. Der Hochwasserschutz komme nicht zu kurz, versichert der CDU-Politiker.
Das heißt also, wird die Fläche bebaut, muss dann gleichzeitig auch ein großes Regenrückhaltebecken entstehen.
Fähig, ein Hochwasser aufzunehmen, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat stimmte dagegen, zusätzliche Fläche zu versiegeln. Das war kurz vor der Flutkatastrophe. Fraktionschef Matthias Heb.
Wir hatten 2010, 13, 16 und jetzt wieder 21 in der Grafschaft auch wieder massive Hochwasserschäden. Innerhalb von 11 Jahren 4-mal.
Der Gelsdorfer Volker Schwichtenberg hat das leidvoll zu spüren bekommen.
Ja, mit Schäden natürlich am Haus, aber das sind Schäden, die man erst im Nachhinein feststellen konnte, weil wir natürlich durch das jetzige Hochwasser komplett renovieren mussten und dann halt festgestellt haben, dass dort auch Vorschäden gewesen sind, die man aber so augenscheinlich nicht sehen konnte.
Schäden durch Nässe und Schimmel, die häufiger und dramatischer werden könnten, wenn am Hang oberhalb seines Hauses zusätzliche Gewerbefläche versiegelt wird, fürchtet Schwichtenberg, Verlagschef in Bad Neuenahr.
Also grundsätzlich, ich meine, ich bin ja Unternehmer, bin ich eigentlich schon dafür, dass ein Gewerbegebiet erweitert wird. Aber wenn es dann zu Lasten der Bürger geht, die im Ort wohnen, bin ich natürlich eindeutig dagegen. Und wir sind ja definitiv davon betroffen gewesen. Insofern, ich bin dagegen.
Neben dem Gewerbegebiet Gelsdorf wächst auch der Innovationspark Rheinland mit Haribo als Zugpferd. Am angrenzenden Kreisel würden Rewe und Aldi gerne ein neues Einkaufszentrum eröffnen. Bürgermeister Juchem ist dafür. Und die FDP will dort, wo vor ein paar Jahren die Planung für ein Factory Outlet Center beerdigt worden war, gemeinsam mit der Stadt Bad Neuenahr ein Gelände entwickeln. Der Autozulieferer ZF zieht aus der hochwassergefährdeten Kreisstadt weg. Die Grafschaft soll ihm Asyl bieten, damit das Unternehmen nicht nach Koblenz abwandert, so der Hintergedanke. Weiterer Flächenfraß bei zunehmender Starkregengefahr? Matthias Heeb, für die Grünen, auch im Kreistag von Ahrweiler, nimmt die gesamte Region in den Blick.
Es kann so nicht weitergehen. Wir müssen zum Beispiel auch in Bezug auf die Ahr, aber auch jetzt hier in solchen Gegenden wie der Grafschaft, Retentionsflächen schaffen.
Also Rückhalteflächen für größere Regenmengen. Und zwar nicht in Beton, fordert der Grünen-Politiker, sondern als natürliche Versickerungsflächen, die auch etwas für den Naturschutz leisteten. Gemeinsam mit Obstbauer Münch schaut Matthias Heeb zu den Kranichen am Himmel überm Acker. Die letzten Kälteflüchtlinge auf dem Weg nach Spanien. Als Rastplatz für Zugvögel gehen die Felder am Waldrand von Gelsdorf demnächst verloren.
Anke Petermann aus dem Ahrtal. Was fällt Ihnen zu Münster ein? Neben dem klamaukigen Tatort vermutlich das Fahrrad. Münster ist Fahrradfahrerstadt. Die fahrradfreundlichste Großstadt heißt jedoch seit 4 Jahren Karlsruhe. Die Bewohner wählten sie jeweils 2-mal im Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs zur Nummer 1. Die guten Noten für die Stadt sind Ergebnis jahrelanger gezielter Radpolitik der Kommune und die soll jetzt noch einmal auf die Füße gestellt werden. Ja, wie, das hat sich unsere Korrespondentin Katharina Thoms angeguckt und natürlich auf dem Fahrrad.
Wir bleiben mal hier auf dem Fahrradweg.
Rote Jacke, türkisfarbenes Rad. Katrin Hillenbrand vom Karlsruher Fahrradclub ADFC radelt zielstrebig durch die Innenstadt.
Wir biegen hier mal rechts ab und kommen zu einem meiner Lieblingsstellen.
Hillenbrand auf dem Weg zum Karlsruher Schloss.
Und zwar der einzigen echten Fahrradstraße in Karlsruhe, wo tatsächlich kein Autoverkehr geduldet wird.
Ein kurzes Stück Radlerinnenglück. 100 Meter.
Es ist ein sehr kurzes Glück, das ist richtig. Also hier ist es auch schon wieder vorbei.
Insgesamt gibt es fast 20 Fahrradstraßen in Karlsruhe. Dort sind Radfahrende gleichberechtigt unterwegs. Aber eben nicht allein. Auch Autos dürfen dort fahren.
So, wir fahren noch mal geradeaus weiter. Die Fahrradstraße geht weiter.
Wer durch Karlsruhe radelt, hat nicht nur die Fahrradstraßen, sondern darf auch viele Einbahnstraßen in beiden Richtungen befahren. Es gibt viele gut markierte Radwege, auch auf großen Straßen. Und bei schlechtem Wetter darf man das Rad kostenlos in der Straßenbahn mitnehmen. Nach der Rush-Hour ab 9 Uhr. Radverkehr ist inzwischen elementarer Baustein der Verkehrsplanung in Karlsruhe.
Also allein diese kulturelle Veränderung der Einstellung hat schon ganz, ganz viel ausgelöst.
Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe. Vor 16 Jahren schon begann der Kulturwandel. Die Stadt hatte damals ein 20-Punkte-Programm aufgelegt, um das Radfahren zu fördern. Der Radverkehr hat sich seitdem verdoppelt. Jede dritte Fahrt im gesamten Karlsruher Verkehr ist eine mit dem Rad. Etwa 1,5 Millionen Euro gibt die Stadt im Jahr aus. Frank Mentrup von der SPD.
Es gibt ja auch zum Teil Radwegeförderung fast zu 100% in Kombination von Bund und Land. Und das ist schon ganz wichtig, weil bei klammen Kassen würde man doch dann den ein oder anderen Ausbau einer Radverbindung eher auf die lange Bank schieben, weil man sich schlichtweg aktuell einfach gar nicht leisten kann.
Radpolitik hat auch im Flächenland Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert. Für den Ausbau im Radwegenetz gibt das grüngeführte Verkehrsministerium in diesem Jahr 72 Millionen Euro aus. Für Radwege, Abstellplätze und neuerdings auch Radschnellrouten zwischen den Städten. Das hilft, sagt Karlsruhes Oberbürgermeister. Gute Radpolitik funktioniere aber ganzheitlich.
Die Alternative zum motorisierten Individualverkehr muss immer eine Kombination sein aus Fahrrad, aus Carsharing-Angeboten und aus ÖPNV. Und da haben wir natürlich in Karlsruhe eine sehr gute Voraussetzung, weil wir sowieso schon so ein weit verzweigtes, schienengebundenes ÖPNV-Netz haben, weil wir ja auch seit Jahren die Carsharing-Hauptstadt Nummer 1 sind und dann zusätzlich noch dieses Fahrradprogramm umgebaut haben.
Inzwischen gibt es auch einen kostenlosen Lastenradverleih in Karlsruhe. Und jetzt hat Karlsruhe aus dem Radprogramm ein Mobilitätskonzept gemacht. Weniger Autos, dafür mehr Platz fürs Radeln, schnelle Routen für E-Bikes, fürs Zu-Fuß-Gehen, Bus- und Bahnfahren.
Und der Bedarf ist da, ne? Wir schauen uns mal um, wie viele Fahrräder hier gerade unterwegs sind.
Denn bei allem Lob, da ist auch Luft nach oben, sagt Katrin Hillenbrand. Viele Radwege seien zu schmal und auf der Straße fahren oft zu gefährlich. Die vielen parkenden Autos am Straßenrand seien auch ein Problem, vor allem in den ausgewiesenen Fahrradstraßen.
Ja. Hätte man hier 2 Meter mehr, könnte man sich aus dem Weg gehen. Könnte man als Radfahrer hier an die Seite gehen und sagen, ich lasse dich mal vorbei.
Der ADFC fordert mehr Mut von der Stadt und mehr Platz.
der ist halt einfach begrenzt verfügbar, da fällt nicht mehr vom Himmel und der am meisten hat, muss halt einfach abgeben.
Karlsruhe will in den kommenden Jahren tatsächlich auch Autospuren in Radwege umwandeln. Frank Mentrup.
Und am Ende muss es auch darum gehen, das eigene Auto abzuschaffen und damit vor allem auch im Innenraum unserer Städte wieder viele Flächen freizukriegen, die im Moment durch meistens ja 23 Stunden am Tag geparkte Autos einfach zugestellt sind.
Katrin Hillenbrand kann das gar nicht schnell genug gehen.
Wir fahren noch ein Stückchen geradeaus weiter.
Im Frühjahr freut sie sich auf das nächste Highlight, einen neuen Autotunnel. Denn dieses Riesenbauprojekt macht in Karlsruhe dann oberirdisch Platz für eine schnelle Radroute durch die City.
Unsere Korrespondentin Katharina Thoms hat die Fahrradfreundlichkeit in Karlsruhe getestet. Die meisten der Klamotten, die wir in Deutschland kaufen können, werden hier nicht produziert. Jeans kommen meistens aus Bangladesch und werden dort oft unter fragwürdigen Sozial- und Umweltstandards hergestellt. Der Textilkonzern C&A will jetzt die Produktion in Teilen nach Deutschland verlegen. In Mönchengladbach läuft der Testbetrieb. Felicitas Böselager berichtet von ihrem Besuch dort.
Das ist das Rolltor, wo die Ware angeliefert wird, also die Rohware. Das heißt Oberstoffe, Knöpfe, Reißverschlüsse, Nähgarn und so weiter.
Uwe Ganzfort steht am Anfang der über 3000 Quadratmeter großen, mehrere Meter hohen Produktionshalle im Montfort-Quartier in Mönchengladbach. Hier, mitten in Deutschland, werden neuerdings wieder Jeans genäht.
Das ist unser Lobby. Da werden die Meterwarenrollen, also die Denimstoffe, die Jeansstoffe, werden hier eingelagert.
Ganzfort zeigt auf ein hohes Metallgestell, in dem verschiedene, meist blaue Stoffballen liegen. Stoffe, die größtenteils in Europa produziert wurden. Ganzfort ist Geschäftsführer der C&A Factory for Innovation in Textiles, kurz FIT. Also der Fabrik, durch die er gerade führt.
Dann kommen die hier raus, die Ballen werden hier gelegt und kommen dann auf diesen vollautomatischen Cutter, diese Zuschnittmaschine.
Ganzfort durch die Jeansfabrik zu folgen, ist wie durch einen Film der Sendung mit der Maus zu laufen. Vom Stoffballen über das Annähen der Knöpfe bis zum letzten Schliff, dem beliebten Used-Look, jeder einzelne Schritt passiert hier. Bisher, so Ganzfort, ging es immer nur darum, möglichst billig zu produzieren, egal wo.
Dann haben wir einfach gesagt, dass das Nachhaltigkeit sicherlich das ganz entscheidende Thema für die Zukunft sein wird und wie setzen wir das am besten um.
Da sei Ihnen die Idee gekommen, in Deutschland zu produzieren. Denn so ist die Fabrik möglichst nah an den Geschäften dran. Das hat, abgesehen von den kürzeren Wegen, einen weiteren Vorteil. In Zukunft werden der Onlinehandel und die Läden die Verkäufe ihrer Jeans direkt an die Fabrik übermitteln. Dann könne man
entsprechend den Verkäufen zuschneiden. Weil das ist natürlich auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir nur das produzieren, was auch wirklich benötigt wird. Und das ist ja mit diesen Überproduktionen aus Asien, den langen Vorlaufzeiten, nicht immer gegeben.
So kann die Fabrik dann auch schneller auf neue Trends reagieren. Zum Nachhaltigkeitskonzept der Fabrik gehört, dass der Strom in Zukunft ganz aus regenerativen Energien gewonnen werden soll. Von einer eigenen Photovoltaikanlage und einem Windpark in der Nähe.
Das ist jetzt die kleine Coin Pocket, die hier vorne in der Hose sitzt.
Die 56-jährige Ilona Zinn deutet mit der einen Hand auf eine kleine Tasche, vorne rechts an ihrer eigenen Jeans. In der anderen Hand hält sie ein Stück Stoff, das bereits die Form dieser kleinen Tasche hat.
Sie wird hier eingelegt und wie Sie sehen, läuft es denn am Ende umgenäht und umgeschlagen wieder raus.
Ganz automatisch wird die Tasche so zugenäht, dass sie nur noch auf die Jeans aufgenäht werden muss. Von der Arbeit werden ihre Hände ganz blau, aber das ließe sich gut abwaschen, sagt sie. Ilona Zinn arbeitet seit Anfang September hier in der Fabrik, immer an unterschiedlichen Stationen. Sie ist eigentlich gelernte Lebensmittelverkäuferin und hat bis letzten Februar als Kassiererin gearbeitet. Der neue Job gefällt ihr besser.
Hier wechselt man so ein bisschen die Position, man macht verschiedene Tätigkeiten. Ist natürlich interessanter, als wenn ich stur 6 oder 8 Stunden in einer Kasse sitze und piep, piep macht, ist irgendwann nicht mehr so interessant gewesen, sag ich mal.
Zinn hatte durch die Arbeitsagentur von der Stelle erfahren und eine 8-wöchige Fortbildung zur Industrienäherin gemacht. Genäht hat sie immer schon gerne und hat auch zu Hause eine Nähmaschine stehen. Auch die Bezahlung sei besser als an der Kasse, erzählt sie. Zinn arbeitet 6 Stunden am Tag und verdient 1.200 Euro netto. Erstmal ist sie für ein Jahr angestellt. Wie die meisten der rund 100 Mitarbeiter, sagt Ganzfort.
um zu gucken, wie es läuft. Nicht jeder ist natürlich dafür geeignet, auch dann hinterher, wenn es richtig produktiv werden muss, auch dieses Tempo zu halten.
Denn bislang läuft die Fabrik noch nicht auf Hochtouren. 600 Jeans werden pro Tag hergestellt. Bald sollen es 2000 sein. Im Frühjahr wird dann die erste Jeans Made in Germany in die Filialen kommen. Unter 100 Euro soll sie kosten. Etwas teurer als die herkömmliche C&A-Jeans, sagt Ganzfort. Aber immer noch im niedrigeren Preissegment. Dafür müsse man extrem produktiv sein.
Ja, das müssen wir irgendwie schaffen, dass wir hier wirklich die Automatisation so einsetzen, dass wir da hinkommen. Ja? Und das ist noch nicht sicher, dass wir das schaffen, aber wir sind ganz optimistisch.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen Kamin hat, macht es sich insbesondere im Winter gerne im Wohnzimmer gemütlich und erfreut sich am Feuerchen. Manche Kamine und auch manche Heizungen können jedoch ein unsichtbares Gift ausströmen, Kohlenmonoxid. Wie es entsteht und wann sich Warngeräte lohnen, das erklärt Stefan Römermann im Verbrauchertipp.
Kohlenmonoxid ist ein tückisches Gift. Man kann es nicht sehen oder riechen, doch die Auswirkungen können dramatisch sein. Denn der Körper wird bei einer Vergiftung nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt, erklärt Intensivmediziner René Oesemann von der Universitätsklinik Leipzig.
Das führt zu sehr verschiedenen Symptomen, von unspezifischen Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerz, Erbrechen. Bei leichten Fällen bis hin zu schwerwiegenden Wirkungen, die bis zum Tod führen können.
Gerade in der kalten Jahreszeit häufen sich solche Fälle, die dann nicht selten auch bei Oesemann auf der Intensivstation landen.
Der Klassiker ist das romantische Pärchen vor dem Kamin. Man hat einen netten Abend zusammen und schläft vielleicht zusammen vor dem Kamin ein. Das Feuer geht aus, der Kamin ist nicht richtig gewartet und dann kommt es langsam dazu. Sie fallen dann unter Umständen von dem natürlichen Schlaf in das tiefe Koma durch die Kohlenmonoxidvergiftung.
Aber auch schleichende Kohlenmonoxidvergiftungen sind bekannt. In solchen Fällen atmen Hausbewohner teilweise über Wochen oder gar Monate vergleichsweise geringe Konzentrationen Kohlenmonoxid ein. Sie leiden dann beispielsweise unter Schmerzen, Gedächtnisverlust oder Schlafstörungen, die sich die Betroffenen oft gar nicht erklären können. Das Kohlenmonoxid selbst entsteht überall dort, wo Verbrennungsprozesse unvollständig ablaufen, erklärt Daniel Börner von der Schornsteinfegerinnung in Halle.
Das passiert also immer dann, wenn man jetzt einen Kaminofen nicht richtig bedient, das Holz nass ist oder der Schornstein nicht richtig zieht, sodass die Durchmischung mit Sauerstoff nicht ausreichend passiert. Und dann entsteht statt dem Kohlendioxid, was normalerweise entsteht bei einer Verbrennung, dann eben das Kohlenmonoxid.
Betroffen sind aber nicht nur Kaminöfen. Auch in Kohle-, Öl- oder Gasheizungen entsteht im Betrieb immer wieder auch Kohlenmonoxid.
Im Normalfall wird das dann aber über den Schornstein oder die Abgasanlage nach draußen befördert und ist kein Problem für den Betreiber der Feuerstätte. Aber es kann eben auch mal sein, dass Defekte auftreten, sowohl an der Feuerstätte als auch an der Abgasanlage und dann eben Abgase zum Teil eben in den Wohnraum entweichen können.
Im Alltag passiert das aber zum Glück sehr selten, da die Anlagen in Deutschland regelmäßig geprüft und gewartet werden müssen.
Das ist immer dann ein Problem, wenn die Abgase nicht abziehen. Das kann also durch eine Verstopfung des Schornsteins passieren. Da gibt es ja die typischen Beispiele mit Vogelnest oder mit Schnee, der drüber weckt, oder auch Laub, was reinfällt. Oder eben auch tatsächlich Defekte mit auseinandergerutschten Edelstahlrohren oder defekten Gummidichtungen bei der Abgasleitung.
Klassische Rauchmelder schlagen in solchen Fällen nicht an. Allerdings gibt es im Handel spezielle Kohlenmonoxid-Warngeräte oder auch CO-Warnmelder zu kaufen. Sie kosten je nach Ausführung meist zwischen 30 und 50 Euro.
Zu empfehlen sind diese CO-Warnmelder grundsätzlich allen Betreibern von Feuerungsanlagen, weil da immer eine gewisse Gefahr da ist, dass es auch mal zu Abgasaustritten kommen kann.
Installiert werden die Kohlenmonoxid-Warngeräte allerdings nicht wie Rauchmelder an der Zimmerdecke, denn das Kohlenmonoxid steigt normalerweise nicht nach oben, sondern verteilt sich relativ gleichmäßig im Raum, erklärt Schornsteinfeger Börner.
Sodass man hier empfiehlt, den eher so in der mittleren Raumhöhe zu installieren, also in dem Bereich, wo ich auch die Atemluft in der Regel beziehe.
Und zwar am besten in der Nähe der jeweiligen Heizungsanlage und in den Räumen, in denen ich mich am meisten aufhalte.
Also Kamine und Zeitungen immer sorglich, nein, Heizungen immer sorgfältig warten lassen. Und diesen Verbrauchertipp und alle Beiträge aus Umwelt und Verbraucher finden Sie auch auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Gegen den Hass im Netz will das Bundeskriminalamt jetzt den Messenger-Dienst Telegram unter Druck setzen. Einzelheiten ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.